Adolf Heller über das Gebot der völligen Freude, Teil 2.
Meine Brüder und Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten Gottes, an unser Weihnachtsthema gehen, das göttliche Innenziel oder Innenziel oder Gebot völliger Freude. Die Botschaft der Engel war eine doppelte. Erstens, fürchtet euch nicht. Angst, Furcht, Grauen, Verzweiflung, Schwermut, all diese grauenhaften Dinge, die von der Finsternis stammen, die sollen ausgeschaltet werden. Siehe, ich verkündige euch große Freude. Und große Freude wird bezeugt und verkündigt. Das ist Weihnachten. Und das ist nicht nur Weihnachten, das ist das Wesen, das Herzstück dessen, was Gott uns zu sagen hat. Gott ist ein Bringer der Freude. Und soweit wir Gott nicht kennen und nicht im Herzen haben, sind wir Menschen der Furcht und der Angst. Das ist eine ganz einfache Formel, die ein Kind versteht. Es gibt zwei Arten von Menschen. Menschen der Furcht, der Angst, der Bitterkeit, der Finsternis, der Verzweiflung. Und Menschen der Freude und des Lobes und der Danksagung, des Jauchzens und der Anbetung. Eine ganz einfache Sache, ganz einfache Formel. Die großen göttlichen Wahrheiten sind ganz einfach. Wir Menschen machen alles kompliziert. Fürchtet euch nicht, ich verkündige euch große Freude. Und die Freude ist das Herzstück aller Botschaften Gottes. Das Herzstück, es gibt ja verschiedene Evangelien. Und Euangelion heißt Freudenbotschaft. Und jede Botschaft hat als Herzstück, als Ziel die Freude. Das wollen wir nie vergessen. Einer freudlosen Welt, die keine Freude mehr kennt und stattdessen, statt der Freude, eine Vergnügungsindustrie aufbaut, an der die Menschen aber nicht froh und glücklich werden, nicht gelöst werden, an der Vergnügungsindustrie. Die Welt aufbaut. Ja, wenn man liest in den großen Kaufhäusern fröhliche Weihnachten und dann an jedem Stoß Unterwäsche und an jedem Schwadenwagen steht fröhliche Weihnachten. Denn ist nichts zu tun, dass die Menschen fröhlich werden. Die wollen nur Geschäfte machen. Aber wahre Freude, der Freudenbringer ist Jesus. Jesus, meine Freude. Und dazu haben wir eine Reihe von einleitenden Bemerkungen gemacht. 3. Ich gebe jetzt noch eine 4. Bemerkung, die einleitend uns zeigen soll, dass das Herzstück der Evangelien, auch der paulinischen Botschaft, die Freude ist. Wir lesen dazu 2. Korinther 1, Vers 24, wo geschrieben steht: Nicht, dass wir über euren Glauben herrschen, regieren, kommandieren, mit Strafen drohen. Nicht, dass wir über euren Glauben herrschen, sondern wir sind Mitarbeiter an eurer Freude. Paulus sagt, ich will nicht herrschen. Ich will keine Hierarchie, keine Priesterherrschaft aufbauen, dass wir befehlen, das musst du glauben, und das musst du glauben, und das darfst du nicht glauben, und so weiter. So was die Welt gemacht hat, die Kirchen und die Freikirchen und die kleinsten Sektenkreise, das will Paulus nicht. Wir wollen nicht über euren Glauben herrschen. Wir sind Mitarbeiter an eurer Freude, denn der Hauptarbeiter an der Freude ist der Heilige Geist. Und wir sind Mitarbeiter eurer Freude, aber nicht Herrscher über euren Glauben. Welch ein Wort, welch ein wunderbares Wort. Nicht herrschen, kommandieren und regieren und finanzieren und organisieren, sondern Mitarbeiter eurer Freude. Unsere Arbeit soll dazu dienen, dass ihr euch von ganzem Herzen freuen könnt. So sagt Paulus in diesem Wort. Ein kostbares Wort. Nicht Herrschaft über den Glauben. Finstere Herrschaft, die regiert und straft und droht, sondern Mitarbeit zur Freude. Ein wunderbares Wort. So viel als Einleitung. Entschuldigt, dass ich die Einleitung zerrissen habe, aber ich bin ja nicht ganz fertig geworden. Wir haben aus den vier Worten, die wir betrachteten, gesehen, dass die Freude wirklich das Zentralstück aller Botschaften Gottes an die Welt ist. Und das will ich jetzt durchführen, indem ich erstens, ich will schön bei meiner Gliederung bleiben und nicht abschweifen, obwohl viele dann die Abschweifungen, die scheinbar in Nebengassen sich verlieren, obwohl das oft vielen das Wichtigste ist. Ja, so will ich doch versuchen, einen schönen, gegliederten, einheitlichen Aufbau, wie er mir auch von Natur aus sehr liegt, festzuhalten und daran mein Zeugnis zu geben. Nach diesen vier Einleitungen über das göttliche Gebot völliger Freude oder das göttliche Innenziel, wie wir gesehen haben, völliger Freude, wollen wir nun sagen, erstens, dieses Gebot der Freude ist schon im Alten Testament vorhanden. Nämlich gewöhnlich hat man die Auffassung, das Alte Testament, das ist Traum und Strafe und Gericht, und das Neue Testament, da ist es Freude und Güte und Liebe. So ist es nicht. So ist es nicht. Unser Bruder Muhl hat manches Mal das feine Wort gesagt. Der Alte ist milder. Nicht nur der alte Wein ist milder als der junge, brausende Wein, sondern der Alte ist milder. Und hat das bezogen auf das Alte und das Neue Testament. Und hat gesagt, das Alte Testament ist milder als das Neue. Und hat das an vielen Stellen bewiesen. Ich will jetzt nicht darauf eingehen. Und so will ich jetzt in meinem ersten Punkt zeichnen, schon im Alten Testament ist die Freude genannt als Innenziel Gottes, als wesentlicher Bestandteil der Botschaft Gottes an die Menschen. Denn im Allgemeinen stellt man sich den lieben Gott als einen fürchterlichen Tyrannen vor, der die Menschen anblitzt und sagt, wehe dir, wenn du nicht so bist, wie ich dich haben will, da werde ich dich zusammenschlagen. Als einen, der uns keine Freude gönnt, als einen, der uns nicht glücklich machen will, oder wie die Nationen es mit ihren Dämonen tun, der auf uns neidisch und eifersüchtig ist. Und deshalb ist es üblich, vielleicht habt ihr das auch schon gemacht, ich habe das schon bei Gläubigen gefunden, die sagen, ja, also in den letzten vier Wochen ist was ganz gut gegangen, toi, toi, toi. Das ist nicht zum Lachen, das ist eine sich begeben unter dämonische Mächte. Man muss mit den Knöcheln auf Holz klopfen, auf Holz, also etwa Tischplatte, so weiter, und muss sagen, toi, toi, toi. Oder man sagt, es geht mir unberufen gut. Habt ihr das auch schon gehört? Das heißt, wenn wir uns darauf berufen und das nennen, dann geht's uns wie bei dem Ring des Polykrates, mir grauet vor der Götterneide. Mir grauet vor der Götterneide. Die Götter der Nationen, das sind ja Dämonen, die sind neidisch. Die haben scheußliche Eigenschaften, die Götter der Dämonen. Schiller hat als das Vollkommenste und Schönste, was es gibt, als das Leuchtendste und Beglückendste, hat er geglaubt darzustellen die Götter Griechenlands. Und diese Götter Griechenlands, wer die griechischen Göttersachen kennt, der weiß, diese Götter, die in Wirklichkeit Dämonen sind, das sind Lügner und Betrüger und Diebe, die rauben und stehlen, das sind Ehebrecher und Hurer, das sind Mörder. Diese Götter Griechenlands ist ein elendes Gesindel, das im Glanz auftritt. Das sind die Götter Griechenlands. Und vor diesen muss man Angst haben, vor diesen packt einem ein Grauen, dass sie uns neidisch sind. Mir grauet vor der Götter Neide. Und damit die uns nicht neidisch sind, und dann rufen wir toi, 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 oder sagen unberufen. Und geben uns damit, mit diesen scheinbar harmlosen, nichtssagenden Dingen, begeben wir uns genau wie mit dem Affen oder der Hexe, die an der Windschutzscheibe hängt. Im Auto begeben wir uns unter die Macht satanischer Gewalten, die uns in Schwermut führt, dass wir nicht mehr glauben können, dass wir uns nicht freuen können, dass wir keine Vollmacht haben und aus der Schwermut, wenn nicht Gott eingreift, in Sünde und Verzweiflung, Selbstmord, Irrenhaus und so weiter. Das sind Tatsachen, die wir klar bezeugen müssen. Schon das Alte Testament lässt etwas von dem Herzstück der Botschaften Gottes durchleuchten, von der Freude. Und dafür einige Belege. 5. Mose 12. Einige Belege. Zunächst aus dem Pentateuch, aus dem 5. Büchern Mose. 5. Mose 12. Da lese ich euch nur 3 Verse vor. Vers 6, 7 und 12. 5. Mose 12, 6, 7 und 12. Da ist die Rede, dass Gott einen bestimmten Ort festsetzt, wohin sich Israel versammeln soll. Und dann heißt es im 6. Vers, ihr sollt dorthin bringen eure Brandopfer und eure Schlachtopfer und eure Zehnten und das Hebopfer eurer Hand und eure Gelübde und eure freiwilligen Gaben und die Erstgeborenen eures Rind und eures Kleinviehs und das selbst sollt ihr vor dem Herrn eurem Gott essen und euch erfreuen. Kennt ihr das Wort des Neuen Testamentes? Er füllte sie mit Speise und Freude. Er füllt uns mit Speise und Freude. Ein Wort aus der Apostelgeschichte. Ich weiß im Augenblick nicht, wo es steht. Weißt du es bestimmt? Ja, also Apostelgeschichte 17. Wir schlagen es auf. Vers. Er füllt sie mit Speise und Freude. Richtig, wo steht's? Vers? Ja, so heißt das Wort. Unsere Herzen erfüllt mit Speise und Freude. Ja, da steht's nicht. 17. Bis dann. Also es steht aber in der Schrift und wir merken, dass wir alle miteinander im Blick auf die Bibelkenntnis Dummköpfe sind. Ja. Professor Schlatter hat gesagt, das kleines Büchli, das muss man auswendig können. Das kleine Büchlein muss man auswendig können, das Neue Testament, hat er von seinen Studenten verlangt. Heute wird das nicht mehr verlangt von den Studenten. Aber Schlatter hat es noch verlangt. Also es steht geschrieben, dass Gott uns füllt mit Speisen und Freude. Irgendwo im Neuen Testament. Irgendwo steht geschrieben. Bitte, hat es jemand? Noch einmal. Wollen wir es mal versuchen, ob es da steht. 1634. Nein, nein, nein. Da steht es nicht. Er füllte sie mit Speise und Freude. Also steht irgendwo. Es hat einmal einer irgendwo geschrieben. Sagen wir. So steht es nämlich auch im Hebräerbrief. Der hat es auch nicht gewusst, wo es steht. Hast du das ja gesagt? So. Wir wollen weitergehen. Ihr sollt essen und euch erfreuen. Ihr und eure Häuser an allem Geschäft eurer Hand. Der Mensch soll an der Arbeit seiner Hände Freude haben. Und es gehört mit zum Fluch der Kultur, der Zivilisation, dass der Mensch an der Arbeit seiner Hände keine Freude mehr hat. Das ist ja, was den Menschen ziert. Und dazu ward ihm der Verstand, dass er am eigenen Herzen spüret, was er erschafft mit seiner Hand. Das ist heute in den Fabriken, in dem Fließband. Bitte? Aha. Danke, Georg. Apostelgeschichte 14, 17. Schlagen wir es auf, jetzt haben wir es. Jawohl, er hat sich nicht unbezeugt gelassen, indem er Gutes tat und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gab und eure Herzen mit Speise, also eure Eingeweide mit Speise und Freude erfüllte. Peter. Jawohl, danke schön, Georg. Du bist der einzige Bibelkenner unter uns. Jetzt lese ich noch Vers 12, 5. Mose 12, Vers 12. Und da heißt es, ihr sollt euch freuen vor dem Herrn, eurem Gott. Der Teufel macht die Menschen weiß, wenn man fromm wird und sich Gott von ganzem Herzen hingibt. Da kann man sich nicht mehr freuen, da hat man ja gar keine Freude mehr. Da darf man nicht mehr ins Kino gehen und darf nicht mehr Zigaretten rauchen und darf nicht mehr tanzen und darf das nicht und darf das nicht und darf das nicht. Da hat man gar keine Freude. Es ist genau umgekehrt. Der Feind ist der Freudenverderber. Und der Herr Jesus ist der wahre Freudenbringer. Satan ist der große Lügner und der Verdreher. Hier steht, ihr sollt euch, Vers 12, freuen vor dem Herrn, eurem Gott. Ihr und eure Söhne und eure Töchter und eure Knechte und eure Mägde und der Levit, der in euren Toren ist. Denn er hat kein Teil und Erbe mit euch, der Levit. Da ist ja ganz der Gottesdienst da. Und ihr sollt euch all miteinander freuen vor Gott. Das ist das Ziel, das Gebot, das Innenziel unseres Gottes. Das ist der erste Schriftbeweis, den ich geben wollte, aus 5. Mose 12. Ich gebe einen zweiten. Ich lese drei Verse aus dem 16. Kapitel des 5. Buches Mose. 5. Mose 16, 11, 14 und 15. 5. Mose 16, 11, 14 und 15. Du sollst dich vor dem Herrn, deinem Gott, freuen. Du und dein Sohn und deine Tochter und dein Knecht und deine Magd und der Levit, der in deinen Toren ist, und der Fremdling und die Waise und die Witwe, die in deiner Mitte sind, an dem Orte, den der Herr, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen daselbst wohnen zu lassen. Vers 14 und 15 noch. Und du sollst dich an deinem Feste freuen. Du und dein Sohn und deine Tochter und dein Knecht und deine Magd und der Levit und der Fremdling und die Waise und die Witwe, die in deinen Toren sind. 7 Tage sollst du dem Herrn, deinen Gott, das Fest feiern an dem Ort, das ist das Laubhüttenfest gemeint, an dem Ort, den der Herr erwählen wird. Denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen in all deinem Ertrag und in allem Werk deiner Hände. Und du sollst nur fröhlich sein. Da kann man denn nicht mehr fröhlich sein. Da steht, du sollst nur fröhlich sein. Ja, kann man auch im Leid fröhlich sein? Das werden wir nachher sehen, wenn wir mal merken, was Freude ist. Du sollst nur fröhlich sein. Freut euch! Siehe, ich verkündige euch große Freude. Du sollst nur fröhlich sein. Welch ein Wort, das ist ein Gotteswort, das ist ein Gottesbefehl, ein Gottesgebot, ein Gottesinnenziel. Das gilt dir und mir, und das gilt jedem Traurigen unter uns. Und gilt noch mehr, werden wir nachher sehen oder morgen früh. Du sollst nur fröhlich sein. Welch ein leuchtendes, beglückendes Wort. Ich lese weiter aus dem Buche Nehemia, Kapitel 12, Vers 43. Nehemia 12, 43. Dort steht geschrieben. Sie opferten am selbigen Tage, das war, als Jerusalem gebaut war und auf den Mauern zwei Dankchöre marschierten. Und zwar in entgegengesetzter Richtung. Und diese Dankchöre, die da marschierten und Dank ausbrachten, die hatten einen wunderbaren Weg. Einen wunderbaren Weg. Vom Misttor bis zum Wassertor den Ofentürmen zum Fischtor und zum Gefängnis. Und da blieben sie nur still vor dem Gefängnis, die Dankchöre, und sangen vor dem Gefängnis Dank- und Jubellieder. Was ein Blödsinn, würden wir sagen. Wenn wir aber prophetisch verstehen, was das zu sagen hat, dann freut sich unser Herz. Auch vor deinem Gefängnis der Schwermut und des Leides und der Angst stehen Dankchöre aufgebaut von Gott. Aber das will ich jetzt nicht so deuten. Ich bleibe mal dabei. Ich lese von diesen Opfern, die da gebracht wurden, während die Dankchöre marschierten, die auf den Mauern und sich dann aufstellten am Tempel. Da heißt es, Vers 43, sie opferten an selbigem Tage große Schlachtopfer und freuten sich, denn Gott hatte ihnen große Freude gegeben. Siehe, ich verkündige euch große Freude. Und auch die Weiber und die Kinder freuten sich und die Freude Jerusalems, der Burg des Friedens, wurde bis in die Ferne gehört. Die Freude durchdringt nicht nur die Himmel nach oben, sondern durchdringt auch die Totenräume nach unten. Und wenn ein Mensch hier sich freut, dann frohlocken auch die Engel im Himmel. Und dann gewinnen die Finsternismächte, die hören ein Gerücht und gewinnen Vertrauen. Die Freude entzündet das Weltenall. Ja, das werden wir sehen. Ich nenne noch ein alttestamentliches Wort, und zwar Prediger 8, Vers 15. Prediger 8, Vers 15. Dort heißt es: Ich pries die Freude, weil es für den Menschen nichts Besseres unter der Sonne gibt, als zu essen und zu trinken und sich zu freuen. Denn dieses wird ihn begleiten bei seiner Mühe, die Tage seines Lebens hindurch, welche Gott ihm unter der Sonne gegeben hat. Essen und trinken und freuen. Das hat Gott uns gegeben. Und dürfen wir das? Ja, das dürfen wir. Das dürfen wir. Das ist das Leben unter der Sonne, das uns Gott gegeben hat. Essen und trinken und freuen. Das ist etwas ganz Natürliches. Das haben die Pflanzen und das haben die Tiere. Und das dürfen auch die Menschen haben. Essen und trinken und freuen. Wir haben an diesen wenigen Beispielen gesehen, es gibt ihrer noch viel mehr in der Schrift. Ihr müsst nur einmal das Wort Freude oder Freuen nachschlagen in einer guten Konkordanz. Und ihr werdet staunen, was davon geschrieben steht. Das war mein erster Punkt. Schon im Alten Testament lesen wir von dem Gottesgebot der heiligen Freude. Gott ist nicht ein neidischer Finsterling, der uns nichts gönnt, sondern Gott ist ein Gott, der unsere Herzen mit Freude erfüllen will. Gott ist der glückselige Gott, der nicht eher ruht und nicht eher glücklich ist, bis auch seine Geschöpfe glückselig sind. Das steht in 1. Timotheus 1, Vers 11, der glückselige Gott. Und der Teufel sagt, Gott gönnt euch nichts, der ist neidisch auf euch. Mir graut vor der Götter Neide. Nein, der Teufel ist neidisch. Und durch des Teufels Neid ist die Sünde in die Welt gekommen. Steht geschrieben. In den Apokryphen, die aber auch göttliche Bücher sind. Ich habe mit großem Interesse in den letzten Jahren, 2, 3 Jahren, immer wieder auch Stellen aus den Apokryphen gelesen und bin erstaunt, was da alles zu finden ist. Gehen wir nun, nachdem wir gesehen haben, als erstes, schon im Alten Testament, ist die Botschaft, ist der Gottesbefehl der Freude enthalten. Nun zu einem zweiten Punkt, der eine Frage klärt, die vielen Not macht. Wir werden sagen, ja, das kann ich doch nicht. Ich kann doch bei dem Elend in dieser Welt Ich kann doch bei meiner Familientragödie, bei meiner Not, bei meinem Krankheitszustand, bei meiner Armut, bei meiner Nervenverfassung, bei meinen Enttäuschungen, kann ich mich doch nicht freuen. Kann doch nicht loben und danken, da bin ich ein Heuchler. Wenn mir nicht zum Loben und zum Danken zumute ist, haben mir schon viele Leute gesagt. Ich habe Menschen gesagt, fang du mal an zu loben und zu danken. Und wir sehen, welche Kräfte in dein Leben hereinbrechen und wie die Finsternismächte und Bindungen gelöst werden. Da sagt man, ja, das kann ich doch nicht, da wäre ich ja ein Heuchler. Ich kann doch nicht loben und danken, wenn mir es gar nicht danach zumute ist. Und das ist ein Trugschluss ersten Ranges. Im Gegenteil, wenn unser Lob ein Opfer ist, wenn wir mit anderen Worten Opfer des Lobes darbringen, das heißt, dass wir loben und danken, wenn das uns schwerfällt, denn was schwerfällt, das ist ein Opfer. Wenn wir Opfer des Lobes Gott darbringen, dann erfüllen wir sein Wohlgefallen, wenn wir Opfer des Lobes bringen. Wenn es uns wohl zumute ist und wir danken dann, das ist kein Kunststück. Aber wenn wir Opfer des Lobes und Dank Opfer darbringen, das ist von ungeheuer lösender Kraft und bedeutet einen Durchstoß durch die Finsternismacht der Schwermut und bedeutet ein Hereinbrechen göttlicher Kräfte und Freuden. Und deshalb sage ich als zweites, Freude ist nicht ein Gefühl oder Sache des Gefühls, sondern die Freude ist nach der Schrift eine Sache unseres Willens. Das muss ich euch biblisch beweisen. Und meine Freunde, wenn ihr das fasst, dann wird vielleicht in eurem Leben der Quell göttlicher Freude geöffnet und euer Leben so erfüllt, dass ihr mit Paulus sagen könnt, ich freue mich in all meinem Leide oder über all mein Leid. Wir haben heute Morgen gerade an einer Stelle im Urtext diesen wunderbaren Zusammenhang nachgeprüft. Gell, Hermann? Epi, auf oder über. Mein zweiter Punkt, ich sage es noch einmal, heißt, Freude ist nicht eine Sache des Gefühls, sondern des Willens. Wir schlagen auf. Bitte, ich erzähle euch ja hier keine Märchen, sondern ich sage euch Gottes Wort. Wir lesen zunächst Philipper 1, 15 bis 19a. Bitte, Philipper 1, 15 bis 19a. Freude ist eine Sache des Willens, nicht des Gefühls. Und da heißt es, etliche predigen Christus aus Neid und Streit. Paulus war gefangen, war im Gefängnis, und nun sind Leute aufgestanden und haben gesagt, so, der ist jetzt abserviert, jetzt können wir mal hier eine Rolle spielen. Und von denen sagt Paulus, die predigen etliche, einige, Christus aus Neid und Streit, etliche auch aus gutem Willen. Wir haben gute, saubere Absichten, aber alle, wir haben aus Neid, den Neid und Streit als Beweggrund ihres Predigens. Diese aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verantwortung des Evangeliums gesetzt bin. Jene, die aus Neid und Streit predigen, aus Streitsucht verkündigen Christus, wörtlich den Christus, das Haupt und die Glieder, verkündigen den Christus nicht lauter, indem sie meinen Banden, meinen Fesseln, meinem Gefangensein, meinem Verhaftetsein Trübsal zu erwecken gedenken. Sie haben vor, den Paulus Schmerzen, Trübsal, Enttäuschung zu bereiten. Und deshalb predigen sie Christus, aber nicht lauter, sondern mit Nebenabsichten. Und jetzt kommt etwas Unglaubliches. Was denn? Oder was sollen wir dazu sagen? Wirkt doch auf alle Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Auch wenn Christus aus unedlen Motiven, um ihn zu quälen, um ihn zu degradieren, um ihm Schwierigkeiten zu machen, verkündigt wird, so freut er sich. Doch darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch freuen oder ich will mich auch freuen. Denn ich weiß, dass wir dieses, nämlich wenn ich mich darüber freue, auch wenn, um mich zu quälen, um mir zu schaden, meine Feinde Christus verkündigen, dieses wird mir zur Seligkeit ausschlagen durch eure Gebete und durch die Darreichung des Geistes Jesu Christi. Meine Lieben, was ist das für eine Stellung? Paulus ist gefangen, seine Freunde setzen seinen Dienst in guter Meinung fort und seine Feinde, die tun das, um ihm Trübsal zu erwecken, um ihm Schwierigkeiten zu bereiten. Sie sagen, ach, der kann ruhig gefangen sein, den brauchen wir nicht, den Paulus, können wir viel besser. Wir haben viel glänzendere Redner in unseren Reihen als den Paulus, der soll ruhig gefangen bleiben. Wir reichen keine Petition ein, keine Bittschrift, dass er freikommt, das brauchen wir gar nicht, um mir Trübsal zu erwecken. Und ich freue mich und ich will mich freuen. Diese Übersetzung, ich werde mich freuen oder ich will mich freuen, die ist, beide Übersetzungen sind möglich. Ich werde mich freuen. Wir sehen daraus, gefühlt hat Paulus als Gefangener Leid und Not und Trauer. Aber sein Wille war eingestellt, ich will mich freuen. Christus wird verkündigt von denen in guter Absicht und von denen in böser Absicht. Aber ich freue mich über beides. Und das, dass ich das tue, gereicht mir zur Seligkeit. Wenn du dich freuen kannst über das Leid, das andere dir zufügen, das gereicht dir zur Seligkeit. Weißt du jetzt, warum es so viele Finsterlinge unter den Frommen gibt? Weil sie sich nicht freuen können. Auch im Leid und über das Leid. Das sind schwer zu verdauende Brocken. Ich weiß, was ich sage. Ich weiß, was ich sage. Ich habe das selbst durchlebt und gestorben und durchlitten. Weißt du etwas davon, meine Brüder? Ist dazu etwas zu ergänzen oder zu bemerken, meine Brüder?
Ist irgendwo eine Stelle, wo das zum Ausdruck kommt, dass die Freude eine Sache des Willens ist? Ich will mich freuen.
Ja, ja, ja. Ja, ja, das ich werde mich freuen, kann auch übersetzt werden, ich will mich freuen. Aber wir kommen jetzt noch mehr Stellen, die das unterstreichen. Die Frage vom Julius Müller ist durchaus berechtigt. Wir gehen mal in Psalter. Psalm 9, Vers 2. Psalm 9, Vers 2. Da ist es. Lies mal, und Julius, Psalm 9, Vers 2. Du hast gefragt, gibt es eine Stelle, ich will mich freuen. Wollen wir mal lesen.
In dir will ich mich freuen halt. Und frohlocken.
Oh, noch mehr als freuen. Frohlocken ist gesteigerte Freude. Lies noch mal, Julius.
In dir will ich mich freuen und frohlocken.
Na, genügt's?
Will deinen Namen besingen. Ja.
Also, stimmt's? Ja. Frohlocken und jubeln, das sage ich nebenbei, sind gesteigerte Freude. Nicht nur Freude, sondern gesteigerte Freude des Jubels und des Frohlockens. Und hier steht in dir, will ich mich freuen. Und das hat David geschrieben, der Mann, der diese Psalmen zum großen Teil auf seiner Verfolgung, auf seinem Verfolgtwerden durch Saul dichtete. Ich lese mit besonderer Ergriffenheit die Psalmen, die geschrieben sind, während er von Saul verfolgt wurde. Und Saul oder Sheol ist ein Abbild Satans und des Todeswesens. Die Psalmen sind mir besonders wertvoll. Und das sind zum großen Teil Freudenpsalmen. Ich will mich freuen und frohlocken, will deinen Namen besingen, o Höchster. Als meine Feinde sich umwandten, da strauchelten sie. Es war also, er war in Feindberührung, um es mal ganz modern militärtechnisch auszudrücken, als er sagte, ich will mich freuen und verlocken. Da war er in Berührung mit dem Feind, im Verfolgtwerden. Der Saul wollte ihn ja umbringen und hat ihn oft umzingelt. Und da sagt er, ich will mich freuen und verlocken. Seht ihr, dass Freude nicht eine Sache des Gefühles ist, sondern eine Sache des Willens. Ich will mich freuen und verlocken. Ihr Lieben, wenn wir das uns zum Programm machen würden für das kommende Jahr. Sieh, ich verkündige euch große Freude. Ja, jetzt nicht warten, bis auf einmal das Herz vor lauter Freude bum bum macht, sondern sagen, ich will mich freuen und verlocken. Ja, wie soll ich denn das machen? Hier ist schon angegeben, ich will deinen Namen besingen. Im Herzen singen und spielen dem Herrn. Das ist der Weg. Ich komme nachher dran. Ich bleibe mal bei einem zweiten Punkt. Ich will mich freuen. Wir lesen dazu noch Psalm 31, 7 bis 13. Psalm 31, 7 und 13. Ich will frohlocken und mich freuen in deiner Güte, denn du hast mein Elend angesehen, hast Kenntnis genommen von den Bedrängnissen meiner Seele. Er war in Bedrängnissen. Er war im Elend und er sagte, ich will frohlocken und mich freuen. Und das ist der Weg, wie Gott dann hilft und löst. Wir kommen dann später dran, wenn wir fragen, wem gehört die Freude zuerst? Den Bedrängten und den Elenden. Ja. Ich will frohlocken und mich freuen in deiner Güte oder Gnade. Das gleiche Wort im Hebräischen. Denn du hast mein Elend angesehen, hast Kenntnis genommen von den Bedrängnissen meiner Seele. Du hast mich nicht überliefert in die Hand des Feindes, hast in weiten Raum gestellt meine Füße. Sei mir gnädig, Herr, denn ich bin in Bedrängnis. Ha, ich bin in der Tlypsis, in der Einengung, in dem Bedrängtwerden. Ich bin in Bedrängnis. Und ich will frohlocken und mich freuen. Brüder, Freude ist eine Sache des Willens. Und das Frohlocken ist auch eine Sache des Willens. Nicht, ach, es war heute gar nicht gut. Ach, ich bin heute so nervös, ich bin so nervös. Ja, bitte, so machen es doch die meisten. Ja. Ich will frohlocken, mich freuen. Ich bin in Bedrängnis. Aber ich will mich frohlocken. Ich will mich freuen. Ich lese weiter. Ich bin in Bedrängnis, Vers 9. Vor Gram verfällt mein Auge, meine Seele und mein Bauch. Ja, das ist abgemagert, hat Sehstörungen gehabt und seine Seele war in einem Zerfall. Und da sagt er, ich will mich freuen und frohlocken. Verrückt sowas. Nein, das ist der göttliche Weg. Denn vor Kummer schwindet mein Leben dahin. Und meine Jahre in Seufzen, meine Kraft wankt durch meine Ungerechtigkeit. Es verfallen meine Gebeine. Und in diesem Zustand spricht er dieses Wort, ich will frohlocken und mich freuen. Aber ich will euch die nächsten drei Verse noch dazu lesen. Mehr als allen meinen Bedrängern. Oder mehr oder wegen all meiner Bedränger bin ich auch meinen Nachbarn zum Hohn geworden. Gasseher, zum Schrecken meinen Bekannten, die mich auf der Straße sehen, fliehen vor mir. Meiner ist aus dem Herzen vergessen wie eines Gestorbenen. Ich bin geworden wie ein zertrümmertes Gefäß. Alles ist mir zerschlagen worden. Und da sagt er, ich will mich freuen, will frohlocken. David. Denn ich habe die Verleumdung vieler gehört, also die Schmähung. Schrecken ringsum. Indem sie zusammen wieder mich ratschlagten, sannen sie darauf, mir das Leben zu nehmen. Wir wissen ja, dass sein eigener Sohn ihn absetzte. Ein eigener Sohn, der Absalom. Und da redet er das Wort, ich will frohlocken und mich freuen. Die Grundhaltung des Glaubens, auch inmitten des Elendes, ist die Freude und das Frohlocken. Und die sind eine Sache des Willens und nicht des Gefühls. Wenn der sich seinen Gefühlen hingegeben hätte, der wäre schwermütig geworden oder hätte Selbstmord begangen. Aber er sagt, ich will mich freuen in meinem Gott oder über meinen Gott. Ein gewaltiges Wort. Wie armselig kommen wir uns davor gegenüber diesem Mann, diesem David. Weiter. Ich nenne noch zwei Stellen. Eine aus dem Hohen Lied. Ich lese Hohen Lied 1, 4b. Das heißt, zweite Hälfte des vierten Verses. Hohe Lied 1, 4b. Da ist es. Wir wollen frohlocken und über dich oder deiner, der Genitiv, der hier steht, der bedeutet so viel wie über dich, uns freuen. Wollen deine Liebe preisen mehr als Wein. Wein ist das Bild der Freude. Aber größer als die Freude, die ich empfinde, ist die Liebe Gottes. Und die wollen wir preisen. Wenn wir das tun, unterströmt auch die Freude in unser Herz. Wir wollen uns freuen. Frohlocken und uns freuen. Wir wollen. Noch ein Vers. Noch ein Beweis. Aus dem Kolosserbrief. Einer der wunderbarsten, gewaltigsten Verse, Kolosser 1, Vers 24. Kolosser 1, 24. Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch. Und ergänze in meinem Fleische, was noch rückständig ist, von den Drangsalen des Christus. Christus hat die Sünden der Welt völlig bezahlt. Aber um Hohepriester sein zu können, musste er alles, was an Leid in der Welt ist, selber erduldet haben. Nun hat aber der Herr Jesus nicht alle die Leiden in der Welt erduldet. Er war nie, sag mal, schizophren, war nie Psychopath, obgleich liberale Theologen das behaupten. Ich habe das gelesen mit eigenen Augen, dass Jesus schizophren, Psychopath war. Jesus von Nazareth. Habe ich gelesen mit eigenen Augen. Ja, das hat er nicht. Er war nie, hat nie einen Herzinfarkt gehabt. Er hat nie Krebs gehabt. Er hat nie erlebt, wie es ist, wenn man einen Arm oder zwei Arme oder auch ein Bein verloren hat. Hat er nie erlebt. Und das, jetzt sage ich etwas Ungeheures, was das Haupt nicht erduldet hat, dessen sind gewisse Glieder, die diesen Vorzug genießen, gewürdigt, stellvertretend für Christus, das an ihrem Fleische zu ergänzen. Jetzt lese ich noch einmal das Wort. Ich ergänze oder vervollständige an meinem Fleische, was doch übrig ist von den Leiden des Christus, das hohe priesterliche Leiden, sodass er das Haupt nicht alles erlitten hat, aber das wird ergänzt, vervollständigt durch die Leiden der Glieder. Und so gibt es Gläubige, die dürfen um Christi willen, für die Gemeinde und für das Weltall, die Leiden des Christus vervollständigen, nicht die Versöhnungsleiden, die sind abgeschlossen, aber die priesterlichen Leiden, um zu sagen, ich weiß, wie dir zumut ist. Ich habe es auch durchgemacht. Und zwar in dem und in dieser und in jener. In meinen Gliedern habe ich das durchgemacht. Sagt mal ehrlich, erschauert euch das nicht? Diese Würde, dieser Segen, dieses Vorrecht, die Leiden des Christus zu ergänzen oder zu vervollständigen. hat Paulus, der das auch machte, hat der sich, indem er die Leiden des Christus vervollständigte, hat er sich da gefreut oder nicht? Hat er sich gefreut? Ja. Früher nicht, am Anfang nicht. Da hat er die Leiden wegbeten wollen. Herr, nimm das von mir, diesen Stachel Satans. Dreimal hat er gebetet. Hat er sich nicht gefreut. Aber jetzt freue ich mich. Und ergänze, was noch übrig ist von den Leiden des Christus, für seinen Körper, für seinen Leib. Es gibt eine Ergänzung der Leiden des Christus, nicht der Erlösungsleiden, die sind abgeschlossen. Ich sage es jetzt zum dritten Mal, ich weiß warum. Sondern in den priesterlichen Leiden. Was das Haupt nicht ertragen hat, das vervollständigen die Glieder. Denn wir sind seine Vervollständigung auch im Ertragen der Leiden. Und es ist eine Würde, Leiden, wer ist deiner wert? Hier nennt man dich eine Bürde, eine Last, eine Qual, die man so schnell wie möglich los sein und möglichst wegbeten will und durch ein Wunder loswerden will. Droben bist du eine Würde, die nicht jedem widerfährt. Die nicht jedem widerfährt. Wir sind viel zu armselig und sind gar nicht wert, die Leiden Christi zu vervollständigen. Und wer das kann, der freut sich darin. Ich freue mich. Jetzt freue ich mich in den Leiden. Welch ein Wort. Welch eine Freude. In den Leiden des Christus. Wisst ihr, da sollte man wirklich seine Bibel zumachen und niederknien und beten, ach, was bin ich für ein armer Tropf. Wenn mir irgendwas wehtut, leicht wird gejammert, umgeklagt und zum Arzt gerannt. Wenn der Arzt nicht helfen kann, dann geht man zu den Naturheilärzten. Wenn der nicht helfen kann, geht man zum Pendler und geht zum Gesundbeter und geht zum Zauberer und zum... Ja, ihr Lieben, das sind Dinge, die muss man einmal durchlitten haben, durchstorben haben, dann versteht man es. Vorher hat man nur, ist das nur ein Gedankengebäude. Ich habe also gezeigt, Freude ist nicht Gefühl, sondern Wille. Man kann in der Seele leiden, Schmerzen dulden und dabei im Geist frohlocken. Jesus frohlockte im Geist. Wenn die Freude einmal im Geiste ist, dann hat man die wahre Freude. Die Freude im Fleisch, oh, die dauert nicht lang. Die dauert nicht viel. Wenn man sich den Bauch voll gegessen hat, dann hat man hinterher, ich habe nicht so viel gegessen. Die Freude in der Seele, die hat auch keinen Bestand, die verrauscht. Aber die Freude im Geist, die ist göttlich, die ist echt. Er frohlockte im Geist. Und seine Seele war betrübt bis in den Tod. Das ist die Freude, die göttliche Freude. Die hat man aber nicht gleich am ersten Tag. Ein Kind freut sich über eine Tafel Schokolade. Hat schon genug. Ein Jüngling freut sich über Kunst und wenn sein Fußballclub gewonnen hat, da freut er sich. Aber der Glaubensmensch, der freut sich im Geist seines Gottes. Und jetzt komme ich zu meinem dritten Punkt, einem wunderbaren Punkt, mit dem ich wohl heute Abend nicht fertig werde. Wer soll und wer will sich freuen? Freuen wollen wir uns alle. Unser Herz lechzt nach Freude. Unser Herz will glücklich sein. Und das hat Gott in uns schöpfungsmäßig hineingelegt. Und diese Sehnsucht nach Freude und Glück soll erfüllt werden. Aber auf der höchsten Ebene, sodass uns eine Freude geschenkt wird, die niemals mehr vergeht und verweht. Und oftmals wird uns die höhere Stufe der Freude geschenkt, wenn wir die niedere Stufe der Freude loslassen. Die vergängliche Sünde, wenn wir die in den Tod geben, dann wird uns die höhere Freude geschenkt. herrlich war's, herrlich, wenn ich bezwang meine sündige Begier. Wisst ihr, wer das gesagt hat? Heinrich Heine. Aber natürlich, natürlich, echt Heine. Aber wenn mir es nicht gelang, hatte ich auch ein großes Pläsier. Das ist Heinrich Heine. Das ist der Vergifter der deutschen Jugend gewesen. Das nur nebenbei. Ich komme zu meinem dritten Punkt. Wer soll und wer will sich freuen? Und da gebe ich vier Antworten. Ich zähle sie einstweilen auf und werde sie dann der Reihe nach hübsch am Text bleibend beantworten. Erstens, Menschen sollen sich freuen, und zwar die Elendesten zuerst. Daher beweise ich es biblisch. Zweitens, die Wüsten sollen sich freuen. Die Wüsten, das sind die Wohnungen der Dämonen. Kommen wir auch dran. Drittens, die Engel und die Himmel sollen sich freuen. Freut euch, ihr Himmel. Es ist Freude bei den Engeln und so weiter. Und viertens, was meinst du, Hedwig? Die Welt um uns.
Nein, wir Menschen doch.
Die Menschen, ja, die haben wir schon beim ersten Punkt. Menschen soll sich freuen. Viertens, wer geht? Ich habe euch doch geführt, Menschen, dann die Dämonen, dann die Himmel und die Engel. Wer? Ja. Gott selbst will sich freuen. Ich will mich über euch freuen, sagt er. Vollkommene Freude. Und über diese vier Punkte will ich jetzt anfangen und morgen früh weitermachen. Menschen, und zwar die Elendesten zuerst, sollen sich freuen. Das behandle ich noch. Und morgen früh kommt Punkt 3b, die Wüsten, Punkt 3c, die Engel und die Himmel, und Punkt 3d, Gott selbst. Das kommt dann morgen früh dran. Und was morgen Mittag kommt, das weiß ich noch nicht. Ich lese Jesajas 29, 19 und 20, wer sich freuen soll und wer sich freuen will. Und freuen darf. Jesajas 29, 19 und 20. Und die Elenden, ihr werdet sagen, bei mir steht die Sanftmütigen. Aber das Wort heißt nach dem, steht bei euch Elenden?
Ja.
Was ist das für eine Übersetzung? Luther.
Zürcher.
Die Zürcher. Ah, die Zürcher, ja. Das Wort, das übersetzt wird mit Elenden, heißt auch mit Sanftmütigen, das heißt auch die Elenden. Und zwar ist das Wort die Übersetzung Elenden, die bessere Übersetzung. Wie heißt es denn bei Luther?
Die Elenden.
Auch die Elenden. Aha, seht ihr, in diesem Stück ist also die Lutherbibel besser als die Elberfelder, die Zürcher Bibel. Und hat jemand den Kauz da oder hat jemand noch eine andere Übersetzung da des Alten Testamentes? Niemand. Die Elenden. Die Elenden werden ihre Freude in dem Herrn mehren und die Armen unter den Menschen werden frohlocken in dem Heiligen Israels. Denn, warum denn? Denn der Gewalttätige, wer ist denn das? Der Fürst der Gewalt der Luft, Satan, der Gewalttätige hat ein Ende, ein Telos. Ein Teilziel, das ist nämlich gebunden während des tausendjährigen Reiches. Der Gewalttätige hat ein Ende und der Spötter verschwindet. Der Spötter, der boshafte, zynische Spötter verschwindet. Ist Gott auch ein Spötter? Ja, der Herr spottet ihrer. Aber das ist kein boshafter, gehässiger Spott. Das ist mehr ein liebender, mitleidiger Spott. Ja. Was Gott hat, er spottet ihrer. Der Gewalttätige hat ein Ende, der Spötter verschwindet und ausgerottet werden alle, die auf Unheil bedacht sind. Im tausendjährigen Reich wird jeder, der auf Unheil bedacht ist, ausgerottet. Wenn das schon jetzt geschehe, da wird 99,9% der Menschheit ausgerottet. Jeder gönnt doch um anderen die Luft nicht. Die Arbeitnehmer wollen die Arbeitgeber umbringen und die Arbeitgeber wollen die Arbeitnehmer verhungern lassen. Wo ist doch in der Welt? Ich rede nicht von der Elba. Ich Aber so ist doch in der Welt. Ja, mal so weit. Ausgerottet werden alle, die auf Unheil sind. Schnell ein weiteres Wort. Wer soll sich freuen? Die Elenden zuerst. Wer hat zuerst die Botschaft gehört? Fürchtet euch nicht. Ich verkündige euch große Freude. Wir haben die Hirten gehört. Und die Hirten, die haben nicht so wunderbare Gewänder wie unsere Künstler, unsere Maler und Schnitzer das machen. Sondern die Hirten, die waren eine ausgestoßene, minderwertige, verachtete Kaste. Eine Berufsgruppe. Die Hirten. Ja, wir haben keinen so guten Namen gehabt. Ja, waren keine guten Menschen. Jesus war der gute Hirte. Ja, und war der große Hirte. Und war der Erzhirte. Jesus, ich bin der gute Hirte, der sein Leben lässt. Er ist der große Hirte, der aus den Toten auferstanden ist. Und ist der Erzhirte, der die Krone der Herrlichkeit bringt. Dreimal Hirte. Aber die Hirten da auf Erden, das war eine böse Gesellschaft. Und die hohen Priester und Schriftgelehrten und Pharisäer, das waren falsche Hirten. Ach, darüber, ihr müsst mal all die Stellen nachlesen, da geht euch eine Welt auf, was da die Schrift über Hirten sagt. Und diese elenden Hirten, die da draußen waren im Freien, die hörten die Botschaft zuerst. Johannes 16, 22. Da heißt es, auch ihr habt jetzt Traurigkeit. Aber ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen und eure Freude nimmt niemand von euch. Die Freude, die Jesus gibt, kann nichts und niemand von uns nehmen. Die Freude, die die Welt gibt, die bewirkt Traurigkeit. Aber die Freude, die Jesus gibt, wird niemand von uns nehmen. Ihr traurigen Jünger, die ihr traurig dasteht, ihr werdet euch freuen. Ich lese noch zwei Psalmstellen und bin am Ende für heute Abend. Ich lese Psalm 68, 1 bis 3. Psalm 68, 1 bis 3. Möge Gott aufstehen, mögen sich zerstreuen seine Feinde und vor ihm fliehen seine Hasser. Wie Rauch vertrieben wird, so wirst du sie vertreiben, sagt er zu Gott, der David. Wie Wachs vor dem Feuer zerschmilzt, so werden die Gesetzlosen umkommen vor dem Angesicht Gottes. Aber freuen werden sich die Gerechten. Und sie werden frohlocken vor dem Angesicht Gottes und jubeln in Freude. Welch ein Wort! Freuen, frohlocken und jubeln. Und ein letztes Wort noch, das lesen wir im Psalm 45, Vers 15, in dem wunderbaren Hochzeitspsalm. Der 45 ist der Hochzeitspsalm. Da heißt es, von den Jungfrauen. Das ist ein wunderbarer Psalm, der 45. Wir haben aber mal drüber gesprochen hier. Über den 45. Psalm. Wunderbarer Psalm. Und da heißt es von den Jungfrauen. Übrigens habe ich, als ich ankam, in der Morgenmusik ein Lied gehört aus den Palästen von Elfenbein. In eine Welt voll Schmerz trat der Herr Jesus aus Liebe allein, kam der Jesus aus Liebe allein. Ewig frohlocke mein Herz. Habt ihr das gehört? Ja. Das waren zwei Schweizer, die das gesungen haben, übrigens. Aus Palästen. Ein wunderschönes, inniges Lied. Ein bisschen süß, aber sehr schön. Kennst du auch, Wolfgang?
Ja. Ja.
Und in diesem Psalm, und dieses Lied handelt von diesem Psalm, von den Palästen von Elfenbein. Und da heißt im 15. Vers von den Gefährtinnen, von den Jungfrauen, die mit der Braut gehen, mit der Königstochter. Sie werden geführt unter Freude und Jubel. Sie werden einziehen in den Palast des Königs. Unter Freude und Jubel ziehen die Jungfrauen ein. Wir gehören nicht zu den Jungfrauen.
Wir gehören auch nicht zur Braut. Wir bilden den Leib des Bräutigams. Und wenn die Jungfrauen sich bei der Hochzeit freuen und mit Jubel und Freude einziehen, Julius, was meinst du, wie wir einziehen? Das ist gar nicht zu beschreiben. Freude. Das war Punkt 3a und so Gott will, wollen wir morgen früh fortfahren und kommen an die Wüsten, an die Engel und an die Himmel und an Gott selbst, dass die sich freuen. Die Freude als Zentralbotschaft des Wortes Gottes im Alten und Neuen Testament. Siehe, ich verkündige euch große Freude. Weihnachtsbotschaft, eine Botschaft der Freude. Amen.
Adolf Heller über die Himmel sind zerrissen.
Wollen beten. Seitdem, o Gott und Vater, über den Fluren von Bethlehem, die Engel jubilierten, weil du deine Gnade und dein Heil hast erscheinen lassen im Fleisch und in unserem geliebten Herrn Jesus Christus Mensch geworden bist. Seitdem ist der Lobpreis der Gotteskinder auf dieser Erde nicht verstummt und auch wir dürfen ihn heute fortsetzen und dürfen angesichts der unsichtbaren Welt und aller derer, die mit diese Städte umlagern, deinen heiligen Namen preisen und loben, weil du ein Erretter aller Menschen bist und weil du Gedanken des Heils und des Friedens mit deiner ganzen Schöpfung hast. Unser Gebet kann nur ein Stammeln sein und ein Zeichen unserer Hilflosigkeit. Aber wir wissen, dass du es hörst und dass es vor dir angenehm ist. Und wir danken dir dafür, dass du durch den Glauben in uns gewirkt hast, dass wir dich im Geiste schauen dürfen in deinem heiligen Wort und hinzugetan werden durften zum Leibe deines Sohnes, unseres Herrn. Und dass wir darum gesetzt sind, auch in dieser Stunde zu segnen und zum Lobpreis und zu hohen priesterlichem Eintreten für deine ganze Schöpfung. Und so dürfen wir Worte und Gedanken des Segens über diese ganze Erde hin ausbreiten und auch hin in alle unsichtbaren Welten. Denn für sie alle ist auch dieser Sohn ins Fleisch gekommen. Und das sündenauflösende Opfer auf Golgatha wird offenbar werden für alle als der Quell des Friedens und der Liebe und des Heils. Und das lass uns verkündigen in dieser Stunde und auch in unserem Leben, in allem Tun und allem Reden, lass immer mehr durch uns doch die Gestalt des Sohnes sichtbar werden und lass durch uns doch deine Heilsabsichten in dieser Endzeit ausgerichtet werden. Dazu lass uns fähig werden, sterben in uns selbst und zunehmen in allem, was des Geistes Gottes ist. Und so sei dir Dank gesagt für diese Stunde, für alle Stunden, die wir schon vor deinem heiligen Antlitz hatten und für diese Stunde in Bethlehem, wo du begonnen hast, was du längst verhießen hattest. Dein heiliger Name soll gelobt sein in Jesu für alle Zeiten, auch durch unseren Mund. Amen.
Amen.
Heiligen und Geliebten, die Auserwählten Gottes, wir grüßen einander den heiligen Gruß unseres Herrn. Friede sei mit uns. Wir haben heute früh in einem Zeugnis, das unsere Herzen tief bewegte und beglückte, von unserem teuren Bruder Hartmut Meyer das Wort gehört. Gott hat die Himmel zerrissen und ist im Sohne Mensch geworden. Dieses Wort stammt von dem Evangelisten des Alten Bundes, von dem Propheten Jesajas. Und ich möchte darüber ein kurzes Zeugnis sagen. Jesajas 64, 1a und 8a. O, dass du die Himmel zerrissest, herniederführest, Herr, du bist unser Vater. Wir sind der Ton. Du bist unser Bildner. und wir alle sind das Werk deiner Hände. Das Werk seiner Hände, nachdem Gott sich sehnt nach dem Propheten Hiob. Du würdest dich sehnen nach dem Werk deiner Hände. Wir sind der Gegenstand seiner Liebessehnsucht und darum hat er die Himmel zerrissen. Als der Herr Jesus auferstand, da waren seine Gewänder, mit denen man ihn begrub, schön säuberlich zusammengelegt und das Schweißtuch an einem besonderen Ort. Sein Grab war wohl geordnet. Aber als er von dem Drang seiner Liebe erfüllt war, da hat er nicht, was er später einmal tun wird, die Himmel zusammengerollt wie ein Buch, wie eine Rolle, sondern da hat er die Himmel zerrissen. Merkt ihr den Unterschied? Wenn ein Kind ein Geschenk bekommt, auf das es sich freut, von dem es etwas ahnt, dann kann es nicht abwarten, bis der Knoten gelöst ist. Dann schneidet es den Knoten mit einem Messer oder mit einer Schere durch und reißt das Paket auseinander und reißt die Hülle los, um den Schatz zu sehen. Und so war Gott in einer heiligen Erregung seiner Liebe Sehnsucht an Weihnachten und hat den Himmel zerrissen, um in Christo Mensch zu werden, wie wir, um uns zu bilden, zurückzubilden in das Ebenbild des Erstgeborenen und um sein Liebessehnen nach dem Werk seiner Hände zu stillen und zu erfüllen. Versteht ihr etwas von den ungeheuren seelischen Liebeskräften, die unseren Gott bewogen haben? Wir lasen heute früh, er hat Geist und Seele, die Himmel zu zerreißen, die wohlgeordneten, wunderbar gestalteten, nach kosmischen Gesetzen abrollenden Himmelswelten, die hat er wie ein Backpapier zerrissen, weil er nicht abwarten konnte, sich in seiner ganzen Fülle zu ergießen in dich und mich. Verstehst du? Ja, es ist nicht ein Bild, diese Realität, diese Wirklichkeit. Und von diesen zerrissenen Himmeln möchte ich ein kurzes Wort und Zeugnis sagen. Die Himmel sind eine Scheidewand zwischen Gott und uns. Oder unsere Sünden sind eine Scheidewand. Oder das Gesetz ist eine Scheidewand. Diese drei Tatsachen bezeugt Gottes Wort. Und diese Scheidewände hat Gott zerrissen und hinweggetan, weil sein Liebessehnen so stark und tief war. Das hat Gott immer wieder getan, schon im Alten Testament, als der Herr in seiner Eigenschaft als Malak, Yahweh, das heißt als Bote des Herrn oder als Herrenbote herniederkam, bedeutete das ein Zerreißen der Himmel. Als er als Fels in der Wüste mit Israel ging, der Fels, der Israel begleitete, war der Christus, da hat er die Himmel zerrissen. Mit jedem Opfer, das geschlachtet würde und dessen Ruch nach oben stieg, hat er die Himmel zerrissen. Jede Vorschattung ist ein Zerreißen des Himmels, ist, ich drücke es bildlich aus, ein Nicht-Warten-Können der Liebessehnsucht Gottes. Meine Geschwister, wenn wir uns das so lebendig werden lassen, wie Gott die Himmel zerreißt, weil wir die Scheidewand nicht beseitigen konnten. Er selbst im Alten Testament, in jedem Opfer, im Priestertum, in der ehernen Schlange und in jedem Opfertier. Wenn wir das verstehen, wird es uns schwer, uns zu verschließen gegenüber dieser werbenden Liebe, die sich in uns ergießen will. Er hat die Himmel zerrissen. Und zu Weihnachten hat er das noch persönlicher getan als in den Vorbildern des Alten Testamentes. Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit ihm selbst. Und als der Herr geboren wurde, waren die Himmel von Engeln entleert. Waren die Himmel leer? Denn die Masse, die Menge oder die Vollzahl der himmlischen Heerscharen waren auf Erden und haben das Wunder bestaunt, dass das Wohlgefallen Gottes nicht bei ihnen ist, den strahlenden Lichtsintelligenzen, die uns so weit überlegen sind in vielen Stücken, so viel größer, gemächtiger, gewaltiger, strahlender, wissender, sondern bei uns, den Allerärmsten, bei den Hirten, bei den Menschen. An den Menschen ein Wohlgefallen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, und an den Menschen ein Wohlgefallen, das war eine Blamage für die, die es sangen, die Engel. Die Engelfürsten, die strahlenden Gewalten. Oh, dass du die Himmel zerrissest. Ja, die Himmel zerrissen. Die Gesellschaft der Engelfürsten hat ihm nicht genügt. Er wollte Mensch werden, wie du und ich. Wen diese Liebe nicht überwindet, was soll man dem noch sagen? Der wird auch nicht von Höllendrohungen umgestimmt. Oh, dass du die Himmel zerrissest. Die Menschwerdung Jesu, das war also das Zweite. Die Himmel werden wieder zerrissen. Denn alles, was Gott tut, geschieht siebenfach geläutert. Bei der Entrückung. Ja, bei jedem Akt der Ausauferstehung, die der Entrückung wohl vorausgeht, werden die Himmel aufs Neue zerrissen. Komm, der Herr, und holt die hinauf zu sich, vollendet und verklärt er die, nach denen sein Sehnen geht. Und bei jedem Kommen, nicht nur zur Entrückung, wissen die Wolken des Himmels, sondern zum Gericht, werden die Himmel zerrissen, wird das Gebet des Jesajas siebenfach erhört. Denn was der Jesajas betet, betet ja eigentlich der in ihm wohnende Christus. Das lesen wir ja, dass in den Propheten der Geist Christi wohnte und hindeutete auf die verschiedenen Zeiten. Bei jedem Kommen Christi und Gottes, bei jedem Hineingreifen in Gericht oder Gnade, werden die Himmel zerrissen, wie die Scheidewand, weggetan, wenn auch nur für einen Augenblick, und dann wieder geschlossen. Zum Beispiel, wie es war auf dem Berg der Verklärung. In einem Augenblick war der Vorhang gelüftet und da sah man und spürte man etwas von diesem Glanz, der hereinbar auf die dunkle, leidgequälte, arme Erde. Und dann war es vorbei. Und so hat Gott von Zeit zu Zeit, wie ein Kind, das hineinspähen will, in den Saal, wo der Lichterbaum, oder in das Zimmer oder in die Kammer, wo der Lichterbaum steht und die Geschenke sind, so hat Gott immer wieder die Himmel zerrissen. Am deutlichsten hat er das getan zu Weihnachten, aber er tut es wieder. Er tut es wieder, wenn das himmlische Jerusalem droben in den Himmel herniederkommt. Wenn das Paradies, das hinaufgenommen wurde zum Himmel und von der Erde weg, wenn dieses Paradies wieder auf die Erde gestellt wird. Denn die Dinge, die das tausendjährige Reich mit einem Glanz wunderbarer Seligkeit beglücken, die sind aufgehoben in den Himmeln und die werden wiedergegeben. Das ist die Hoffnung Israels, unsere ist höher. Aber schon die Hoffnung Israels ist beglückend und selig, denn alle Nationen nehmen daran teil. Die zerrissenen Himmel lassen das neue Jerusalem herunterkommen, lassen das Paradies gebreitet werden über die Wüsten dieser Erde. Brüder und Schwestern, das können wir uns gar nicht real genug vorstellen. Es ist so, wie Gottes Wort es sagt. Und wenn dann der Christus, das Haupt und die Glieder, offenbar wird in Herrlichkeit, werden wir mit ihm offenbar. Welch ein Wort, Kolosser 3. Da werden wiederum die Himmel zerrissen. Und der ganze Christus wird enthüllt und dann wird der Christus in allen seinen Heiligen bewundert und gepriesen. Auch in dir, auch in dem geringsten Heiligen, jetzt hier in unserer Mitte. Und wenn hier ein Kind wäre, das jetzt dem Herrn ganz sein Leben gäbe in dieser weihnachtlichen Feststunde, was ich hoffen und glauben darf, dann würde der Herr auch in ihm bewundert und angestaunt.
In uns, sagt die Schrift, wird er bewundert und angestaunt. Und wenn er wiederum durch die Himmel geht, der Christus mit seinen Gliedern angebetet. Das sind Dinge, die uns hier den Atem stocken lassen. Weihnachten ist groß und wunderbar und wird sich nicht nach dem Lied aller Jahre wieder, kommt das Christuskind, wie es unser Bruder Schad so schön andeutete neulich, sondern in immer höheren Sphären, in immer größerem Umfang, in immer gewaltigerer Intensität, Stärke, Herrlichkeit, Schönheit, Glanz, Macht, Pracht, sich wiederholen. Und das hier ist der Anfang. Weihnachten ist der Anfang in Niedrigkeit. Denn wir sehen zum Beispiel, um das nur mit einem Punkt zu beweisen, wie die Geschenke Gold, Weihrauch und Myrrhe, wie diese Geschenke später einmal von den Völkern der Erde gebracht werden. Aber nicht Gold, Weihrauch und Myrrhe. Myrrhe ist Bitterkeit oder Leiden, sondern Gold, Weihrauch und fröhliches Lob. Da wiederholt sich das alles. Nur größer, schöner, gewaltiger. Und so auch das Zerreißen der Himmel. Auch wir werden einmal wie die Engel auf- und niedersteigen. Denn wir werden ja nicht unsere Dauerdienste auf Erden haben, das wird Israel tun. Dafür ist der David da als Stellvertreter Jesu. Wir werden aber immer mal wieder durch die Himmel gehen und immer mal wieder auf Erden erscheinen. Das alles ist unvorstellbar groß und kostbar, wenn wir die Schrift wörtlich zu nehmen wagen. Aber ich darf nicht schließen, ohne noch ein letztes Wort zu sagen, dass die anspricht in unserer Mitte, die vielleicht noch nicht die volle Gewissheit und die volle Freude ihres Heiles haben. Das sind wohl unsere Kinder in erster Linie, aber auch manche Alten unter uns. Denen sage ich jetzt, höre, wenn du jetzt dein Herz auftust, dann zerreißt Gott aufs Neue die Himmel und lässt durch seinen Heiligen Geist im Blick auf den Heiland, der gekommen ist, vor 2000 Jahren auf Bethlehems Fluren, und lässt den Strom seiner Freude, seiner Kraft, seiner Gewissheit, seines Sieges und seines Segens in dein Herz und Leben strömen und von dir überströmen auf andere. Ach, wenn du auch so beten könntest, oh, dass du die Himmel zerrissest, siehe, wir sind dein, du bist unser Vater, du bist unser Bildner und wir sind dein Ton und du sehnst dich nach den Werken deiner Hände. Du hast mich geschaffen, du hast mich erlöst, du hast mich erkauft. Ich gehöre gar nicht mehr mir selber, ich gehöre ja dir, du großer, wunderbarer Gott. Zerreiße die Himmel und komm in mein Herz. Herr, komm in mir wohnen, lass mein Herz auf Erden hier ein Heiligtum noch werden. Wenn wir so beten könnten, alle miteinander, die wir hier sind, die Großen und die Kleinen und die Alten und die Jungen, wenn wir so beten könnten, dann würde sich auch dieses gewaltige Wort, das uns heute Morgen so schön gesagt wurde und das wir in dem Propheten Jesajas so gewaltig in der Sprache dieses Evangelisten aufgezeichnet finden, wiederholen für uns persönlich. Unsere Botschaft lautet, zu Weihnachten hat Gott die Himmel zerrissen, ist ihm Sohn Fleisch geworden. Die Engelfürsten sind ausnahmslos herniedergestiegen, haben alle ihren geordneten Platz verlassen und haben gestaunt und haben gesungen, Friede auf Erden. Und den Menschen die Wonne Gottes oder das Wohlgefallen Gottes. Öffne dein Herz weit, sage, lieber Heiland, ich will dir ganz gehören, hier bin ich, nimm ich dir völlig zu eigen. Und durch die zerrissenen Himmel strömen die Kräfte und die Seligkeiten, mit denen Gott dein Leben füllen will. Ihr Großen und ihr Kleinen, ihr Alten und ihr Jungen. Seitdem ich erlebt habe, dass Menschen, Kinder mit 5 Jahren zum lebendigen Glauben kamen, vor 3 Jahrzehnten und mehr, und heute noch im Glauben stehen, habe ich den Mut, auch die Jüngsten unter uns anzusprechen. Gott zerreißt die Himmel, um in dein Herz hineinzugehen und dir all das zu geben, was du an Verlangen nach Sehnsucht und Friede und Freude, nach Reinheit und Glück in dieser Erde nicht findest. Er zerreißt die Himmel. Wohl uns, dass wir einen zerrissenen Himmel über uns haben und dass der Herr uns mehr gibt, als wir bitten und verstehen können, nach dem Reichtum seiner Gnade und seiner Güte, in Christo Jesu, unserem Herrn und Haupte. Amen.
Amen. Das bedeutet also, umgekehrt gesehen, wen Gott züchtigt, den liebt er. Aber es ist ja nicht alleine die Zucht, die man aus solchen Ereignissen heraus lernen kann, sondern es ist ja noch viel mehr. Wir sind ja nicht allein dazu da, dass wir gezüchtigt werden und das liebend ertragen, sondern wir sollen ja auch ein Schauspiel sein, ein Theatron vor den Menschen und vor der Welt. Und ich muss sagen, ich habe es doch begriffen, als mir das geschehen war, dass ich in diesem Moment ein Theatron war. Und ich meine, wenn ich menschlich reagiert hätte, dann wäre ich sehr deprimiert gewesen. Es ist viel Grund gewesen, depressiv darüber zu sein. Aber ich muss sagen, als ich dann auf dem Wege nach Langsam